Ihr Lieben, ihr wisst, ich komme aus einer sehr seltsamen Religion, aus dem Islam. Der Islam hat den Gedanken der Leistungsbringung, ist eine Leistungsreligion. Und als ich damals Jesus Christus fand oder er mich fand, dann ist von mir, von den Schultern, Tausende von Kilos runtergefallen. Es war eine Befreiung. Es hat so gut getan, nicht mehr eine Leistung zu bringen, um einen Punkt oder ein Geschenk zu erhalten. Und das war der Grund meiner Entscheidung für Christus und auch für die Gemeinde. Aber dann entdeckte ich im Laufe meines Glaubenslebens Texte in der Bibel, die mich ganz schön herausgefordert haben. Und ich möchte mit euch einige dieser Texte studieren. Und ich lade euch herzlich ein, diese Texte mit mir aufzuschlagen. Und wir werden mal gucken, was für eine Lösung wir finden bei diesen Texten, die uns ganz schön herausfordern. Der erste Text steht in Philipper Kapitel 2, Vers 12. Philipper Kapitel 2, Vers 12. Und da heißt es hier: Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Jetzt habe ich gerade die Erlösung in Christus angenommen, die Befreiung, die Entlastung. Und dann liest man plötzlich so einen Text. Was heißt denn das jetzt? Es scheint, dass der Glaube irgendwo ein Kampf ist. Und manchmal sogar ein Krampf. Eine Frage an euch. Wer hatte schon mal einen Muskelkrampf? Und ihr geht weiter oder ihr schwimmt weiter oder ihr arbeitet weiter? Wie drückt sich das aus? Schmerzen. Man kann nicht so, wie man will. Und es tut weh. Dann dachte ich mir, aber hallo, was ist denn jetzt los? Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Ist es ein Geschenk, die Seligkeit, die Erlösung in Christus? Oder ist es ein Schaffen, ein Ringen, ein Kämpfen? Ich möchte noch ein bisschen einheizen. Schlagen wir mal auf Markus Kapitel 10. Ihr kennt das schon von mir ein bisschen. Wir müssen noch ein bisschen Öl ins Feuer schütten. Ein bisschen Benzin. Wir können diese Texte nicht rausreißen. Die stehen drin. Wir müssen uns nur fragen, wie wir damit umgehen. Markus Kapitel 10, ab Vers 23. Markus 10, ab Vers 23. Und da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel oder ein LKW durch das Nadelohr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander: Wer kann dann noch gerettet werden? Wir merken aus dieser Frage in Vers 26, dass es nicht nur um das Reichtum geht. Denn wir haben alle unsere Problemzonen oder Problemchen, die uns davon abhalten könnten. Aber allein schon diese Frage: Wer kann dann noch selig werden? Spürt ihr die Strenge? Die Härte? Oh la la. Gut, damals haben sie ein Kamel verwendet für ein Nadelöhr. Heute würde man sagen, ein PKW oder ein LKW oder ein VW-Bus würde eher passen. Der hat vier Räder gehabt und hat vier Räder und die haben vier Beine gehabt. Ist fast identisch. Und dann Lukas 13, 23, noch ein bisschen mehr Benzin. Lukas 13, 23 bis 24. Und ich werde nur den Satzteil zitieren, den kennt ihr. Ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Oh lala, das klingt aber nicht nach Befreiung, Erlösung. Jetzt könnte jemand sagen, hey, sprech über diese zweifelhaften Texte nicht so viel. Sprech über Texte, die in die andere Richtung gehen. Un momento. So einfach geht das auch nicht. Denn irgendwann mal wirst du auf die Texte stoßen. Also was fangen wir damit an, ist die Frage. Geschenk oder ringen? Kämpfen? 1. Petrus, Kapitel 4, 17 bis 18. Ich werde jetzt nicht zu viel zitieren, aber ich erkenne die Stoßrichtung. 1. Petrus 4, 17 und 18. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt am Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird das für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und jetzt passt auf. Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder bleiben? Merkt ihr den Ton? Das klingt hart. Wenn der Gerechte kaum errettet wird, wo wird der Gottlose, der Sünder bleiben? Und wenn manchen so diese Texte lesen und manchmal sagen sie dann zu mir, ja, es ist ja deutlich und hart. Wo geht das hin? Was ist mit den Chinesen, Afrikanern, Eingeborenen? Menschen, die irgendwo auf den Bergen leben, Himalaya, Tibet. Was ist mit denen? Aber um diese Frage geht es nicht. Es geht immer um die Frage, wie fasst du das auf? Wie und was sagen die Texte dir persönlich? Lass dich nicht ablenken. Was ist dann mit den anderen? Das ist eine besondere Frage. Ich bin überzeugt, dass Gott jeden retten will, der will. Er wird jeden retten, der gerettet werden will. Aber wie schaut es mit dir aus? Wie wirken die Texte auf dich? Um dich geht es hier. Nicht um die Afrikaner, um die Chinesen, um Tibet. Und dann heißt es hier in Römer 8, 31 bis 34, dieser wunderbare Text, ich zitiere diesen Teil, diesen wichtigen Teil, Römer 8, 31 bis 34, wie sollte uns jetzt Gott nicht in ihm, in Christus, alles schenken? Also wir haben auf der anderen Seite die Kämpfe, die Not, die enge Pforte, die Strenge. Und auf der anderen Seite das Geschenk. Wie soll man das verstehen? Geschenk, Kampf, Krampf, Schmerzen. Worum sollen wir kämpfen? Sollen wir um Vergebung kämpfen? Wie heißt es in 1. Johannes 1, 9? Ich zitiere, wenn wir unsere Sünde bekennen, wird er uns vergeben. Also darum kann es nicht gehen. Also wir können nicht um die Vergebung kämpfen. Manchmal ist es ein Kampf zu sagen, es tut mir leid, und die Männer tun sich da ein bisschen schwerer. Ihr kennt das doch nicht. Ein Mann kriegt lieber ein Kind eher, bis er sagt, es tut mir leid. Ja, eine ganz leichte Klatsche. Ja? Weil wir haben ja heute in der Bibel betrachtet über die Frau gesprochen, die Frucht gegessen hat. So gleicht sich das wieder schön aus. Also, es geht nicht darum, dass wir um Vergebung kämpfen müssen, sondern wir sollen bekennen und er vergibt. Also das kann nicht damit gemeint sein, auch wenn das manchmal ein Kampf ist. Müssen wir um die Heiligung kämpfen, dass wir die Heiligung erreichen? Da habe ich einen interessanten Text gefunden in 1. Korinther 1, Vers 30. Ich zitiere diesen Text, 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Jesu gerechtes Leben steht vor Gericht als Rechtfertigung, als Weg für die Erlösung. Also Jesus ist für uns auch die Heiligung. Worum kämpfen? Beides macht Gott, die Vergebung und die Heiligung. Denn wenn wir die Heiligung selber produzieren wollten, hätten wir ein Problem. Wie es heißt, durch Werke werden wir nicht gerecht. Und ich habe sehr lange nachgedacht, glaubt mir. Ich habe überlegt. Sag ich, was soll das? In welche Richtung geht das? Ich habe vor Gottes Thron geklopft und gesagt, lieber Gott, was ist dann der Kampf? Was ist das Ringen? Und bis mir dann ein Licht aufgegangen ist, in Johannes 15. Und da steht die Erklärung all dieser Fragen drin. Johannes 15, ab Vers 1. Und er sagt hier, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Und jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche werden versammelt und man wirft sie ins Feuer und sie werden brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird der Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Was ist der Kampf? Ich habe mein Leben betrachtet und angeschaut, wo sind die Kämpfe? Wo ist das Ringen? Wo? In ihm bleiben. An ihm bleiben. Ist das nicht so? Und wenn wir unser Leben mal reflektieren, wo sind die Herausforderungen? Ein Beispiel. Das ist vor kurzem passiert. Da sitzt er am Tisch. Jeder macht sein Cappuccino oder Tee oder was. Ob echt oder unecht, sei mal dahingestellt. Und plötzlich macht einer eine verkehrte Bewegung. Der ganze Kaffee wird ausgeschüttet und durch den Tisch, durch die Rillen trieft es durch, in die Spalten, in die Schrauben und alles ist voll. Und was machst du? In ihm bleiben. Das sind diese Momente, die dann herausfordern. Entweder zur Explosion oder Ruhe vermitteln. Ist es nicht so? Ich sagte, lieber Gott, wo sind die Kämpfe? Wo ist das Ringen? In seltsamen Umständen, herausfordernden Umständen, in Christus bleiben. Ist es nicht so? Ist das nicht ein Kampf? Nach seinem Willen zu handeln. Oder da kommt jemand zu dir, redet über jemand anders negativ. Und was macht man in der Regel? Ein bisschen Senf dazu, ein bisschen Ketchup, ein bisschen Mayonnaise, damit der Burger fertig ist, der andere ist noch besser. Ja. Und jeder tut sein Senf und Burger und alles dazu. Ist das eine Herausforderung? In ihm bleiben? Die Zunge im Zaum halten? Üble Nachrede in den Griff kriegen. Und als das mir bewusst wurde, ich meine,
jetzt verstehe ich das.
Und es heißt ja gleich danach, nicht er gibt das Wollen und Vollbringen, in ihm bleiben zu können. Der Kampf auf unserer Seite ist in ihm bleiben. Nicht loslassen, so nach dem Motto, wie Jakob sagte, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Festhalten und sagen, nein, mein Mund wird das nicht reden. Ist das ein Kampf? Ist das ein Kampf? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Die Augen. Oder wenn jemand arrogant ist oder neidisch oder Besserwisser ist, wie schnell kann man andere verletzen damit? In ihm bleiben heißt das. Oder ein Negativdenker. Es gibt Menschen, die denken nur negativ. Das Erste, was sie sagen, ist immer, ah ja, es war nicht so gut. Ach, das hätte man besser machen können. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Immer nur negativ. Manch einer sagt, ich würde ja sterben bei diesem Pessimismus. Und das bringt uns tatsächlich um in der zwischenmenschlichen Beziehung. Nur das Negative. In der Erziehung gerade. Nur das Negative. Auch mal Auge zudrücken, ein bisschen ermutigen, so wie Jesus getan hat. In ihm bleiben, wenn plötzlich uns Leid begegnet und Schmerz. Wenn jemand geht, den wir lieb haben, ist da nicht der Kampf? Bleibe ich in ihm? Das Herz will abdriften? Oder wenn jemand Rufmord begeht, wir morden ja alle nicht, wir töten nicht. Aber Mord ist vor Gottes Thron und Gesetz identisch. Ob Ruf oder Mord, beides ist Mord. Das bei dem einen ist nur Rufmord. Ja? In ihm bleiben. Dann merken wir es sofort. Das ist der Kampf. In diesen Momenten in Christus bleiben. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht in mir bleibt und ich nicht in euch bleibe, werdet ihr in dieser Situation keine Frucht bringen. Haben wir das nicht oft erlebt in unserem Leben? Da spüren wir, das ist der Kampf. Es geht gar nicht darum, wie lange du in der Kirche bist, wie viele Jahrzehnte du in der sogenannten Wahrheit bist. Die Frage ist nur, kennst du Jesus? Bist du in Christus? Und wenn ihr all die Texte anschaut, wo Jesus sehr deutlich redet, wo er sagt, ich kenne euch nicht. Immer wieder sagt er das. Macht ein Szenario für die Zukunft, wenn Menschen kommen und dann sagt er, ich kenne euch nicht. Und die sagen, ja, ich habe doch gepredigt. Evangelisationen gehalten. Alles Mögliche gemacht. Kranke geheilt. Aber er sagt, ich kenne euch nicht. Es geht darum, kennst du und ich Jesus? In ihm bleiben bedeutet, wie er hier sagt, ihr bleibt in mir, ich in euch, meine Worte bleiben in euch. Und es ist nicht manchmal ein Kampf, ihr Lieben, auch seine Worte in uns bleiben zu lassen. Alles andere ist wichtiger. Was heißt denn Worte? Worte, Gesprochenes, Geschriebenes, die mich dann erinnert und führt in meine Lebenslage. Meine Worte in euch. Ich habe das kurz drauf schmerzlich erlebt, bei diesen Fragen um diese Texte. Ich bin, ihr wisst ja, gelernter Koch. Ich bitte euch, ladet mich trotzdem ein zum Essen. Weil wenn die Leute sagen, was, der ist Koch? Und dann noch beim Besuch sagen sie das manchmal. Hätte ich das gewusst, dann sagen sie schon nicht weiter. Hätte ich dich nicht eingeladen, so ungefähr. Dabei sind Hausfrauen und Hobbyköche die besten Köche aller Zeiten. Und man kann über Geschmäcker nicht streiten, das geht nicht. Einer macht so, der andere macht so und das ist das Schöne. Aber als ich in die Küche kam, in dieser Phase habe ich das wirklich diese Ideen gelernt, kam ich, Orientaler, ja, habe noch ein bisschen dunkler ausgeschaut, So ein kleiner Saddam Hussein, dunkle Haare, Schnauze hatte ich noch gehabt, schwarz. Jetzt bin ich fast blond, allmählich in diese Richtung gehe ich jetzt. Ja? Ich werde international, kann ich sagen. Denn die Leute merken nicht, woher kommt er, nur die Augenbrauen verraten das. Aber die werden auch schon weiß, ja. Und ich kam in die Küche und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich der einzige Mann und ich arbeite mit 7 Frauen. Ja, das war mein Schrei. Nein, habe ich mir gedacht. 7 Frauen. Und ich als Mann aus dem Orient. Und jeder hat mir befohlen. Von der Salatdame bis zur Chefin. Chefin war ja noch in Ordnung. Aber Salatdame und die und da, Diätdame. Jeder hat mir befohlen. Und ich sage euch, ich habe Kämpfe ausgestanden. Ich habe mir gedacht, nein, ich kann nicht mehr. Ich habe meine Meinung schon mittlerweile geändert. Aber damals war es hart. Und die Spannung war so groß. Es drohte zu explodieren. Ich bin ja ein sehr temperamentarmer Mensch, ne? Und es hat gekocht und gebrodelt. Ich sag's euch, wie es war. Und es war schrecklich. Ich habe Magengeschwüre bekommen. Alles, was man sich vorstellen kann. Schweißfüße, Pilzfüße, alles. Alles. Es war für mich schrecklich. Einfach schrecklich. Und kurz bevor der zur Explosion kam, sagte ich, lieber Gott, es geht so nicht mehr weiter. Entweder ist hier eine Lösung, sonst geschieht hier Mord und Totschlag. Obwohl die Frauen meistens schon gut drauf sind, ja. Und dann hat mir der liebe Gott so klar gemacht, weißt du, du machst es alleine. Lerne, dich unterzuordnen. Nee, ich habe nicht richtig gehört, oder was? Unterordnen, den Frauen, ja? Lerne, dich unterzuordnen. Sanftmütig und demütig zu sein. Dann habe ich gesagt, okay, das werde ich probieren. Am nächsten Tag, motiviert, meine Klamotten angezogen, meine Mütze aufgesetzt und so, und in die Arbeit gegangen. Und auf Nacht war ich niedergeschlagen. Sag, lieber Gott, das war kein guter Tag heute. Die Fetzen sind geflogen. Und ich dachte mir, ich kann nicht mehr. Dann sagte der liebe Gott, ja, meinst du, ich gebe dir nur in der Früh ein bisschen Hilfe und auf Nacht, wenn du kommst, ein bisschen Hilfe. Lerne mit mir zu leben. Ja, was meint denn das? Lerne, dass ich in dir und du in mir bist. Ständig. Ja, wie mache ich das? Sprich so oft wie möglich mit mir. Halte den Kontakt so oft, wie es nur geht. Dann habe ich mir eine Uhr beschafft. Eine Uhr, die nach einer Stunde Pieps gemacht hat. Nach einer Stunde Arbeit hat es Pieps gemacht. Und ich bin dann aufs Klo gegangen. Habe mich auf eine saubere Stelle begeben. Nicht, dass das Essen infiziert wird. Habe mich hingekniet, habe gebetet. Ich sag, lieber Gott, diese Stunde war einigermaßen gut, mich unterzuordnen, demütig zu sein, sanftmütig zu sein. Bitte gib mir Kraft für die nächste Stunde. Und dann ging ich die nächste Stunde. Und von Stunde zu Stunde, ich sage euch, 8-9 Stunden mit 7 Frauen können sehr lange sein, ja? Aber von Stunde zu Stunde habe ich gelernt, mich unterzuordnen. Und von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, ich habe mit ihm gesprochen, sage, lieber Gott, danke, dass du mir Kraft gegeben hast, den Kampf gegen mich selber zu gewinnen, mich unterzuordnen. Nach einigen Wochen sagten die am schärfsten gebissen haben, die Damen, ne? Hey, komm mal her. Was ist los mit dir? Sag ich, was? Wie? Ja, wir sagen alles, egal was wir sagen, auch wenn wir dich ärgern wollen, bring mal die Dose darüber bitte, obwohl sie selber tun können. Das haben sie gemacht. Du machst das. Was ist los mit dir? Ach ja, so, ja, ich gehe so jede Stunde da aufs Klo und so. Wie aufs Klo? Jede Stunde aufs Klo? hast du Probleme mit der Verdauung oder so? Nein. Ich bete nach jeder Stunde, dass ich in Jesus bleibe. Und ich habe nur den Satz gehört. Ich bete nach jeder Stunde, dass ich in Jesus bleibe. Denn wenn ich ihn loslasse, habt ihr gesehen, geht die Post ab. Auf orientalisch, mit jeglicher Temperatur. Ja? Das hast du mal gesehen. Und es vergingen einige Wochen. Ich habe die Stange hochgehalten, die Fahne des Demuts und der Sanftmut, der Unterordnung. Das ist ein Thema, sage ich euch. Dann merke ich, es macht Pieps. Geht die Kollegin auch noch mit mir raus durch die Tür? Ja, ja bitte. Ja, wo willst du hin? Ja, aufs Witze. Ja, da will ich doch hin. Und dann merke ich nach einigen Tagen, da geht eine andere wieder raus. Und dann fällt mir auf, nach jeder Stunde gehen jetzt 3, 4 Leute aus der Küche raus. Was ist denn jetzt passiert? Dann habe ich sie mal gestellt. Sag ich, was macht ihr nach jeder Stunde? Wir beten. Ach nein. Und dann haben sie auch angefangen zu beten. Dass sie lernen, sanftmütig und Liebe in ihrem Herzen zu haben. Und ich kann euch sagen, diese 7 Frauen, das hat mit der biblischen Zahl 7 nichts zu tun, bitte, ja? Das waren später meine liebsten Arbeitskollegen. Und ich denen der liebste Kollege. Was ist entstanden? Sie haben gelernt, sich unterzuordnen. Sie haben gelernt, in ihm zu sein. In ihm zu bleiben. Und das ist der Kampf. Das ist das, was wir ausstehen müssen. Weil wir sehr schnell die Hand Jesu loslassen. Wenn einer was Negatives erzählt und der andere, und dann geht die Post ab. Und wir lassen Jesu Hand los. Wir sind nicht mehr in ihm. Und er ist nicht mehr in uns. Und wir verlieren alle. Alle. In der Familie, in der Gemeinde, in den Ausschüssen. Wir verlieren alle. Wir meinen, wir siegen. Wir verlieren alle. In ihm bleiben. Und das Schöne ist ja, es heißt dann, und er gibt das Wollen und das Vollbringen. Es ist möglich, wenn wir in ihm bleiben und er in uns, können wir siegen, können wir auch den Sieg über uns erringen, können wir lernen, sanftmütig zu sein, können wir lernen, Liebe weiterzugeben. Aber dieses in ihm bleiben hat eine Bedingung, eine ganz klare Bedingung. Du fährst mit dem Auto und jemand trampt. Und er macht die Tür auf. Du sagst, ja, wo willst du hin? Ja, Interlaken. Ja, steig ein. Jetzt stellt euch vor, er sagt, nö. Ich will ans Steuer. Na wie, du willst ans Steuer? Hey, ich bin der Fahrer. Also nicht Fahrer, wie Fahrer, Pastor, sondern Autofahrer. Und du hast dich da hinzusetzen. Stell dir vor, er sagt dann, nein. Ich will ans Steuer. Setz dich bitte daneben. Das ist die Bedingung, die wir eingehen müssen von unserer Seite durch den freien, durch die freie Entscheidung, dass wir sagen, Jesus, hier ist Steuer meines Lebens. Dazu müssen wir bereit sein, ihm die Steuer zu übergeben. Er wird uns nicht schief fahren. Er wird uns wunderbar fahren. Er wird uns nicht gegen die Wand fahren. Er wird uns nicht angeschnallt lassen. Er wird uns führen und leiten. Philipper 2, 12 und 13, wenn wir lesen, schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen, in ihm bleiben, wird Freude, tiefe innere Gelassenheit auslösen, wird mir Kraft geben, in den widrigsten Umständen an ihm zu bleiben und wird mir helfen, dass ich meine Laune nicht durch die Umstände definieren lasse, nicht durch die Finanzkrise, nicht durch die Katastrophen, die in der Welt passieren, sondern weil ich in ihm bin. Deshalb sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dieser Jesus möge uns unser Segen und unsere Freude sein, und dass wir das jeden Tag erleben, in ihm zu sein. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, es ist ein Gebet. Wir wollen dir folgen. Herr, wir spüren und sehen, dass wir in den Details unseres Lebens manchmal dazu neigen, deine Hand zu verlassen und loszulassen, dich zu verlassen. Herr, wir spüren, dass du uns einlädst, in diesen Momenten an dir zu bleiben. Aber wir vergessen es oft. Lass uns lernen, Herr, in dir zu bleiben, dass du in uns bleiben kannst, deine Worte in uns bleiben können. Wir stehen unter vielen, vielen Herausforderungen. In der Familie, in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in den Ausschüssen, in dieser Welt. Bitte, Herr, bleibe bei uns. Gib uns Siege im Glauben, deinen Segen und deinen Frieden. Danke dafür im Namen Jesu. Amen.